ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Der Staatsstreichversuch vom 20. Juli 1944 gilt heute als Versuch, durch den Tod Hitlers den Zweiten Weltkrieg zu beenden und damit Millionen Zivilisten und Soldaten das Leben zu retten. Doch eine Anerkennung für diese Tat hat lange gefehlt. Über Jahrzehnte wurde sie als Verrat denunziert. Entsprechend schwer hatten es auch Angehörige und Nachkommen, in der deutschen Öffentlichkeit Ansprüche auf Entschädigung geltend zu machen.
Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu begleiten.
Die Nachwirkungen des 20. Juli 1944 beginnen schon in der Nacht jenes Tages, als Hitler im Radio spricht. Seine Diffamierung der Akteure des Umsturzversuchs wirkt noch über Jahrzehnte. Die brutale Rache der Nazis vor Kriegsende 1945 mit hunderten Hinrichtungen, Sippenhaft und Verschleppungen von Angehörigen ist dabei nur ein Aspekt. Das wahre Gift der Sätze Hitlers zeigt sich erst nach der Befreiung vom Nationalsozialismus. Axel Smendt ist Jahrgang 1944. Sein Vater, der Oberstleutnant Günther Smendt, versuchte seinen Vorgesetzten, den Generalstabschef des Heeres, zu bereden, dem Widerstand beizutreten. Sein Sohn Axel erinnert sich.
Meine Mutter war beim Elternsprechtag und sie sprachen auch in irgendeiner Weise über meinen Vater. Ich war immer ein schlechter Schüler. Und dann hat der Lehrer in diesem Zusammenhang meiner Mutter gesagt, naja, dann ist ja kein Wunder, dass ihr Sohn Axel schlecht in der Schule ist als Sohn eines Verräters.
Smendts Erlebnis ist keineswegs ein Einzelfall. Begriffe wie Vorbilder oder Helden für die Männer und Frauen des 20. Juli 1944 blieben lange die Ausnahme. So fand das Allensbacher Institut für Demoskopie 1951 heraus, 30% der Deutschen verurteilten den versuchten Staatsstreich weiterhin. Noch einmal so viele wussten nichts von den Geschehnissen oder hatten keine Meinung dazu. Irritiert schrieben die Meinungsforscher:
Beinahe die Hälfte aller Leute, die über den 20. Juli mitreden können, sagten über die Verschwörer nur Nachteiliges. Weiter wird ihnen Feigheit vorgeworfen, gelegentlich auch Egoismus.
Besonders hartnäckig hielten sich die Verleumdungen im militärischen Milieu, in der Bundeswehr. Das Verteidigungsministerium benannte zwar 1961 die erste Kaserne nach einem der Verschwörer in Sigmaringen, nach Stauffenberg. Doch Jobst Schulze-Büttger, dessen Vater Georg ein Vertrauter von Henning von Treskow war, neben Stauffenberg der wichtigste Kopf des berühmten Unternehmen Walküre, berichtet von einem Erlebnis als Offizier Anfang der 1980er Jahre.
Wir saßen im Casino zusammen und hatten das Thema Widerstand. Und man landete im Laufe dieses Gesprächs bei dem Thema natürlich auch 20. Juli. Und da sagte ein Kompaniechef aus meinem Bataillon, das waren alles Verräter.
Kein Wunder, dass Ehefrauen, Mütter, Söhne und Töchter der Offiziere des 20. Juli 1944 sich abkapselten. Die Familien hatten nach dem gescheiterten Staatsstreich Schreckliches erlebt. Etwa 50 Kinder kamen im Herbst 1944 unter falschen Namen in ein Heim bei Bad Sachsa, manche bis zum Kriegsende. Die Gestapo steckte Dutzende Frauen in Sippenhaft, um herauszufinden, was diese über die Umsturzpläne wussten. Die Folge? In vielen Familien wurde wenig erzählt von den Vätern. Jobst Schulte-Büttger.
Ich habe meine Mutter und auch meinen Bruder nie gefragt. Irgendwie habe ich gespürt, dass da was war und ich ihnen im Grunde genommen es nicht zumuten wollte, mir auf eine Frage, von der ich das Gefühl hatte, dass es für sie ein Problem ist, zu antworten.
In Gesprächen mit den Kindern der Umstürzler vom 20. Juli 1944 finden sich aber auch Aussagen, die ein anderes Extrem andeuten: die Verklärung des Vaters. Kurt von Plettenberg war 1944 Generalbevollmächtigter der Hohenzollern-Familie und des Fürstenhauses Schaumburg-Lippe. Er wusste von den Putschplänen und stürzte sich, nachdem er dem Verhörbeamten der Gestapo einen Boxhieb verpasst hatte, aus dem Fenster des Berliner Gestapo-Gebäudes in den Tod. Seine Tochter Dorothea, Jahrgang 1944, erinnert sich.
Mein Vater war immer der Heilige und wurde ständig überall so gelobt. Das war so eine Sache, an die ich gewöhnt war.
Derlei Schilderungen lassen sich nur schwer generalisieren. Felicitas von Aretin, Historikerin und ebenfalls Nachfahrin von Widerstandskämpfern, hat für ihr Buch »Die Enkel des 20. Juli« Befragungen durchgeführt. Für sie sind die Witwen Dreh- und Angelpunkt in der Familienüberlieferung.
Wenn Witwen eben sehr viel über ihre Gefühle oder Erlebnisse sprechen konnten mit ihren Kindern, dann hat sich das meistens auch sehr positiv auf die Enkelgeneration ausgewirkt, weil eine Verarbeitung stattgefunden hat. Wohingegen, wenn die Witwen sozusagen gar nichts erzählt haben, dann war das natürlich für die Kindergeneration schon viel schwieriger und damit versetzt auch für die Enkelgeneration.
Teilweise erklärt sich die komplizierte Lage durch die Weltpolitik der Nachkriegszeit. 1947 begann der Kalte Krieg zwischen Amerikanern und Sowjets. Das trieb die deutsche Teilung in West und Ost voran und erschwerte den Alltag der Witwen, Eltern und Kinder weiter. Viele flohen aus der sowjetisch besetzten Zone in den Westen, verloren so ihren Besitz im Osten. Zur Diffamierung kam ein sozialer Abstieg hinzu. Axel Smenz' Mutter hatten die Nazis noch vor Kriegsende das Wohnrecht in ihrer Offizierswohnung in Lüneburg entzogen. Das provisorische Hausen in zwei oder drei Zimmern sei weniger schlimm gewesen als die finanziellen Schwierigkeiten seiner Mutter, meint Axel Smenz im Rückblick.
Es ging eigentlich mehr um, wie kann man sich finanzieren. Sie hat, glaube ich, sehr viele Tauschgeschäfte gemacht, also Sachen verkauft, um dafür Geld zu haben und um dafür dann Lebensmittel zu kaufen.
Unterstützung erhielten Witwen, Mütter, Kinder und Verwandte durch das Hilfswerk 20. Juli 1944 e.V., das bis heute kaum bekannt ist. Der Freundeskreis gründete sich im Herbst 1945, vor allem auf Initiative des Juristen Fabian von Schlabrendorf und des Ehepaars Karl Hans und Renate von Hardenberg. Schlabrendorf und Hardenberg hatten als Offiziere im Umkreis von Henning von Treskow Attentatspläne mitentworfen und nach deren Scheitern diverse Konzentrationslager nur knapp überlebt. Anhand einer Liste der Angehörigen, die Schlabrendorf erstellte, kümmerte sich das Hilfswerk unbürokratisch um die Überlebenden des militärischen Widerstands.
Ich stand früh auf und rannte so. Und trotzdem kriege ich nur Ärger im Büro. Ich bin zurückgeblieben. Ich komme.
In der Trümmergesellschaft der Halbwaisen, jung Verwitweten und Ausgebombten, hier in einem satirischen Chanson beschrieben, war Unterstützung für die Hinterbliebenen des 20. Juli 1944 besonders dringlich. Die evangelische Kirche in Deutschland gab mit ihrer Hilfswerksorganisation, die der Widerständler und spätere Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier leitete, was möglich war. Fundamental aber waren bis Anfang der 1950er Jahre ausländische Gönner, vor allem karitative Organisationen in den USA und Großbritannien. Was er an Spenden erhielt, ist Axel Smenz und anderen im Gedächtnis geblieben.
Ich erinnere mich sehr gut, als wir Pakete bekamen, und zwar von privaten Organisationen, weil mein Bruder sich so darauf stürzte, Corned Beef, Rosinen und Milchpulver und ein paar Schuhe. Aus Amerika kam sogar das Angebot, mich zu adoptieren.
Zu den wenigen Sternstunden der Nachkommen des 20. Juli zählten Aufenthalte in der Schweiz, die ein Arzt aus Bern anbot und mit dem britischen Roten Kreuz organisierte. Bereits im Januar 1947 konnten so 20 Kinder von ermordeten Widerständlern zum Aufpäppeln ins Berner Oberland fahren. Weitere Transporte folgten. Geprägt wurde die Arbeit des Hilfswerks durch ein hohes Maß an Improvisation und Empathie mit den Betroffenen. Durch hektografierte Rundbriefe, die sie per Post verschickte, gelang es Geschäftsführerin Renate von Hardenberg, innere Solidarität aufzubauen und unkonventionell zu helfen. Manche Unterstützung klingt für heutige Ohren hemdsärmelig.
Ein bekannter Chemiker macht den Vorschlag, eventuell einem jungen Mann aus dem Kreise der Hilfsbedürftigen auf Kosten seiner Firma eine Ausbildung als Chemiker zukommen zu lassen.
Kindern, die keine Gelegenheit haben, von zu Hause aus eine höhere Schule besuchen zu können, kann eventuell durch die Geschäftsstelle zu Vergünstigungen bei bestimmten Internaten geholfen werden.
Unter den Schülern, die ein solches Angebot erhielten, war auch Jobst Schulze-Büttger, der mit seiner Mutter und einem älteren Bruder in Hildesheim aufwuchs. Seine Mutter habe zunächst gezögert, erzählt Schulze-Büttger. Doch die Gräfin Hardenberg habe sie überredet und ihm ein Stipendium in einer Schule bei Bad Hersfeld besorgt.
Die Hermalitz-Schulen sind deutsche Landerziehungsheime von Hermalitz gegründet und ich wollte endlich mal unter Männer und nicht alleine aufwachsen.
Akten aus der frühen Bundesrepublik zeigen, wie nötig derlei Hilfe war. Denn die Bürokratie ging äußerst unsensibel mit den Hinterbliebenen des 20. Juli um. Viele Frauen mussten lange um ihre Witwenpensionen kämpfen. So teilte die Oberfinanzdirektion München der Witwe des Widerstandskämpfers Rudolf von Maronja-Rettwitz im Juli 1951 mit, man habe den Versorgungsbescheid aufgehoben. Zur Begründung führte der Beamte ein Gesetz aus der Nazizeit an, das zum Tode verurteilte Hoch- und Landesverräter keine Pensionszahlungen erhalten könnten. Zitat:
Aus zwingenden Gründen muss deshalb die Zahlung des Unterhaltsbetrages ab sofort eingestellt werden. Es wird Ihnen anheimgestellt, unverzüglich beim Staatsministerium der Justiz Antrag auf Aufhebung des Urteils und dessen Folgen zu stellen. Nach Vollzug würde die Zahlung wieder aufgenommen.
Weder in den Ländern noch in der ersten Bundesregierung fanden sich anfangs Mehrheiten, Renten- und Pensionsansprüche der Hinterbliebenen des 20. Juli 1944 ähnlich großzügig zu regeln wie bei ehemaligen Polizisten und Soldaten der Wehrmacht. Im Oktober 1951, über 6 Jahre nach Kriegsende, erreichte das Hilfswerk schließlich eine Spendenregelung. Die Bundesregierung zahlte von nun an pauschal eine Summe, die das Hilfswerk unter seinen Bedürftigen verteilen konnte. Als Almosen bezeichneten viele im Hilfswerk das Ergebnis in Mark und Pfennig. Renate von Hardenberg schrieb zu ihrer Verteidigung in einem Brief:
Als ich merkte, dass die Sache nicht gesetzlich geregelt werden sollte, habe ich mich mit aller Energie eingeschaltet und habe das kümmerliche Resultat erreicht, was Sie kennen. Alle Proteste müssen durch die Parteien an den Bundesrat gerichtet werden und an die verantwortlichen Herren der Regierung. Ich bitte, mich nicht dafür verantwortlich zu machen, aber auch keine unnötigen Lorbeeren an mich zu verschwenden.
Das zuständige Bundesinnenministerium überwies, wie die Akten zeigen, nie mehr als 400.000 D-Mark pro Jahr an das Hilfswerk. Alleinstehende Frauen erhielten pro Monat 200 Mark, Mütter von Kindern ohne Einkommen 300 Mark, Studenten 150 Mark und so weiter, was die Lebensverhältnisse mehr schlecht als recht absicherte. Dass die Spendensymbolik dürftig war, wusste die Bonner Politik nur zu gut. Auch deshalb ergriff sie in der Folge öffentlich stärker Partei für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. 1954 hielt erstmals ein Bundespräsident die Gedenkrede zum Jahrestag. Frisch für eine zweite Amtszeit gewählt, versuchte Theodor Heuss in der Berliner Freien Universität mit Kanzler Adenauer im Publikum eine Ehrenrettung der Männer des 20. Juli 1944.
Die Scham, in die Hitler uns Deutsche gezwungen hatte, wurde durch ihr Blut vom besudelten deutschen Namen wieder weggewischt. Das Vermächtnis ist noch in Wirksamkeit, die Verpflichtung noch nicht eingelöst.
Heuss' Rede begründete eine Tradition. An den runden Jahrestagen des gescheiterten Putschversuchs von 1944 sprechen seither regelmäßig führende Repräsentanten unserer Demokratie. entweder im Hinrichtungsschuppen des ehemaligen Gefängnisses Plötzensee oder im sogenannten Bendlerblock, wo sich im Allgemeinen Heeresamt der Wehrmacht die historischen Ereignisse zutrugen. Aus der Sicht der Überlebenden und Nachkommen des 20. Juli 1944 eine wichtige Geste, dass die Bonner Demokratie den Putschversuch zunehmend als Teil des politischen Fundaments der Bundesrepublik verstand. Dass der Widerstand gegen den Nationalsozialismus jedoch weiter ein heißes Eisen war, wurde spätestens 1969 klar, als Gustav Heinemann kurz nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten bei der Feierstunde proklamierte:
In dieses Gedenken schließen wir alle Widerstandskämpfer ein, die in den Jahren der Diktatur von 1933 bis 1945 in Deutschland und außerhalb Deutschlands, aus welcher Nation und an welchen Orten auch immer, das Opfer des Lebens für Recht und Menschenwürde brachten. Wir schließen ebenfalls und ausdrücklich auch alle jene Menschen ein, die im Namen unseres Volkes verfolgt wurden und unter den Taten unseres verführten Volkes gelitten haben.
Heinemanns versuchter Brückenschlag zu Widerstandsgruppen mit sozialdemokratischem, gewerkschaftlichem oder kommunistischem Hintergrund ging vielen Angehörigen des Hilfswerks jedoch zu weit. Mit den Kindern und Enkeln der Ermordeten führten diejenigen, die den Putschversuch und seine Folgen selbst miterlebt hatten, ab Anfang der 1970er Jahre heftige Debatten zu diesem Thema. Abstand hielt man auch zur DDR, deren stalinistische Ideologen dem 20. Juli 1944 lange nichts abgewinnen konnten. Erst 1967 erschien hier eine erste Stauffenberg-Biografie. Doch für die meisten Nachkommen hat das Datum mit seinen Zeremonien einen ganz anderen Aspekt. Es ist Gelegenheit, den Vätern nahe zu sein. Axel Sment nahm als Zehnjähriger erstmals an einer der Veranstaltungen teil. Manche Details der Feier in Plötzensee hat er bis heute vor Augen. Vor allem die Predigt von Harald Pölchau, dem ehemaligen Gefängnispfarrer, der viele der Verurteilten in deren letzten Stunden seelsorgerisch betreute.
Ich habe wahrscheinlich von der Predigt wenig verstanden, aber ich habe dann doch Pölchau aufgesucht und ich habe ihn wahrgenommen als einen ganz bescheidenen, leise sprechenden Mann. Das Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, das hat er sehr mit einem positiven Ausgang abklingen lassen. Das hat mir ungemein gefallen.
Fester Bestandteil der Gedenkfeiern ist an den runden Jahrestagen auch ein Empfang des Bundespräsidenten in Schloss Bellevue. Ein Termin, den nur wenige Angehörige des 20. Juli versäumen. Die Einladung im Jahr 1964 war auch für Jobst Schulze-Büttger, damals junger Offiziersanwärter der Bundeswehr, die erste Gelegenheit, sich für eine Gedenkveranstaltung anzumelden.
Und während ich da in der Reihe stand, dreht sich vor mir eine Dame um und sagt: Ach, Schulze-Büttger, das war die Mutter Meixner. Mein Vater war bei ihm Kompaniechef in Hameln. Und von da bin ich also fast zu allen 20. Juli-Veranstaltungen gefahren.
Auch hier kein Zufall, sondern ein Muster. Wer einmal in diesem Kreis aufgenommen worden ist, bleibt ihm oft ein Leben lang treu. Dorothea von Plettenberg meint selbstkritisch, ihr Vater habe eigentlich gar nicht zum inneren Kreis der Verschwörer gehört, denn unter deren Anführern waren nicht wenige, die im Herzen der Monarchie nachtrauerten. Trotzdem sagt sie:
Wir mögen uns alle, aber die, deren Väter in Plötzensee gehängt wurden, die sind natürlich für immer verschmolzen als Menschen. Ich kann Plötzensee gar nicht aushalten. Ich war einmal da. Ich kann das nicht aushalten. Ich kann es nicht.
Eine Ahnung von diesem Gemeinschaftsgeist, der an Familientreffen erinnert, spüren Außenstehende alljährlich im Spätwinter. Dann lädt die Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944, die Söhne und Töchter in den 1970er Jahren gründeten, zu einer Tagung nach Bonn ein. In den Kaffeepausen herrscht ein lautes Hallo, wie unter alten Freunden. Längst gehören auch Enkel und Urenkel dazu. Eine späte Auswirkung der Ausgrenzung vergangener Jahrzehnte, meint Felicitas von Aretin.
Die Generation der Söhne und Töchter, die hatten ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das hat sich in Teilen auf die Enkelgeneration übertragen. Aber ich denke, das ist auch wiederum sehr individuell.
Die Akten des Hilfswerks zeigen, der Zusammenhalt der jüngeren Generation wurde von Präsidium und Geschäftsführung aktiv gefördert. Sie organisierten bewusst für die Söhne und Töchter Jugendbegegnungen im In- und Ausland. Sogar nach Israel schaffte es eine Gruppe in den 1960er Jahren. Axel Sment betont als Teilnehmer an einigen dieser Begegnungen:
Und da war das natürlich ein besonderes Erlebnis, zum ersten Mal in Paris zu sein oder auch in Brüssel. Und da lernte ich natürlich auch die Älteren unseres Kreises kenne und sehe heute noch einige, wie die frisch und frei Französisch und Englisch sprachen. Und ich mir damals vorgenommen habe, toll, also das müsste ich eigentlich auch mal erreichen.
Derlei Erlebnisse haben dafür gesorgt, dass das Hilfswerk als Stiftung unter dem Dach der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin bis heute existiert. Als heilsam erwies sich für die Nachfahren des 20. Juli, dass es 1990 die deutsche Einheit gab. Die Nachfahren der Hardenbergs erhielten so ihr Gut Neu-Hardenberg östlich von Berlin zurück. Es wird heute als Tagungsstätte und Hotel genutzt. Dorothea von Plettenberg konnte damals das Grab ihres Vaters Kurt von Plettenberg in Potsdam würdig gestalten.
Und dann durften wir da einen Stein aufbauen. Und zwar direkt an einem Ausgang, der nach Sanssouci führt, was ich ganz nett finde, weil die Verbindung mit den Hohenzollern ja sehr stark war.
Dorothea von Plettenberg, Axel Sment und andere aus der Kinder- und Enkelgeneration des 20. Juli 1944 berichten heute in Zeitzeugengesprächen in Schulen und Bildungseinrichtungen über ihre Väter und ihr Leben. Ob sie so die Jahrzehnte des Schweigens und der Tabuisierung der Vergangenheit wettmachen wollen? Axel Sment nennt seine Begegnungen bereichernd, denn die Jugendlichen seien sehr neugierig. Seine Hoffnung ist, dass das Thema Widerstand gegen den Nationalsozialismus so auf der politischen Tagesordnung bleibt. Zweifel hat er, ob es künftig reicht, dass die wichtigsten Repräsentanten der Politik an runden Jahrestagen Reden halten, und denkt laut nach über mögliche modernere Formen des öffentlichen Gedenkens.
Es hatte mal jemand vorgeschlagen, am 20. Juli einen Lesetag zu machen, dass in allen Schulen Deutschlands Briefe vorgelesen werden von Personen, die zum Tode verurteilt worden sind wegen ihrer Beteiligung am 20. Juli. Ich habe so etwas mal in Frankreich erlebt. Das hat mir sehr gefallen und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein gutes Instrument ist, um die Sache weiterzutragen.
Rainer Volk über die Kinder des 20. Juli, für die es nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler weiterging. Doch die deutsche Nachkriegsgesellschaft hat sich mit dem Vermächtnis des Attentats zunächst schwer getan. Zu diesem Ereignis wollen wir Ihnen noch eine ganz ungewöhnliche Erzählung im Podcast Alles Geschichte empfehlen. Omas Tasche und das Hitler-Attentat von Thies Maaßen. Die Großmutter des Autors war zeit ihres Lebens davon überzeugt, sie hätte damals die Tasche besorgt, in der Graf von Stauffenberg die Bombe platziert hatte, die Hitler töten sollte. Tatsächlich war ihr Mann Offizier im Generalstab der Wehrmacht und er hatte sie mehrfach in Briefen aufgefordert, eine solche Tasche zu besorgen. Auf Drängen seiner Oma geht Thies Maaßen der Sache nach. Anfangs kann er sich nicht vorstellen, dass da etwas dran sein könnte. Dann stößt er auf erste Indizien. Omas Tasche und das Hitler-Attentat ist eine vierteilige Spurensuche zwischen historischen Hintergründen und Familiengeschichte, zwischen Vergangenheitsbewältigung und düsteren Geheimnissen. Zu finden im Podcast Alles Geschichte in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.